Herrschaften, die heutige Ausgabe der Daily Nuggets bei Sportradio 360 wird euch präsentiert von bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.
Attention. Das sind die Daily Nuggets von Sportradio 360. Der einzige Ort, an dem man einen gepflegten Vorhandslice gleich herzlich feiert, wie einen Rahmenball, der vom Netzbandel grotten auf die Linie fällt. Die Daily Nuggets zum Tennis. Jetzt!
Wimbledon 2026, Oliver Fasnacht und Andreas Thürieu waren gestern schon zu Gast, um über Alexander Zverev, über Jannik Sinner, Novak Djokovic, ein kleines bisschen über Stan Wawrinka zu sprechen. Jetzt gehen wir die Frauen an mit einem bemerkenswerten Finale. Gestern ist der Name Martina Navratilova gefallen. Martina Navratilova war am Samstag in der Royal Box und hat zwei ihrer, ich weiß gar nicht, was da der richtige Term dafür ist, weil ob das ehemalige Landsfrauen sind, Oliver, ich weiß es nicht, aber jedenfalls
Landsfrauen im Geiste.
Landsfrauen im Geiste gesehen, genau. Sie hat dann sehr höflich applaudiert, die große Martina Navratilova. Aber, Oliver, mein kleines Gefühl war, im Herzen hätte sie, glaube ich, lieber die Zockerin vorne gesehen, also die Frau, die irgendwie das spannendere Tennis spielt, wobei ich das in diesem Finale zu wenig oft gesehen habe von Karolina Muchova.
Oh.
Wie hast du das Finale gesehen, Oliver?
Ich muss jetzt erstmal mich ein bisschen sammeln, nachdem du sagst, das spannendere Tennis spielt. Weil, weiß ich gar nicht, findest du nicht, dass Navratilova auch ein sehr spannendes Tennis spielt?
Ja, die spielt ein Power-Tennis, ja, das ist wunderbar und ab und zu, also sie hat ab und zu ein paar Bälle gespielt, wo ich mir auch gedacht habe, hoppla, da war ein Rückhand-Slice, das war glaube ich zum Break im ersten Satz, Rückhand-Slice-Cross, wo Muchova sich auch gedacht hat, was ist das für ein Schlag, sowas habe ich noch nie gesehen, aber grundsätzlich hat aus meiner Sicht Muchova schon mehr Variationen drauf.
Ja, Variationen, okay, das habe ich jetzt verstanden, wie du es meinst, ja. Ich hatte gar nicht den Eindruck, dass sie eher Muchova gesehen hätte. Ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass sie das ganz besonders toll fand, dass das die Navratilova gewonnen hat. Komisch, interessant, das habe ich gar nicht so den Eindruck gehabt. Ich fand dann wirklich interessant, was, ich weiß nicht, ob man das überall noch sehen konnte, aber im Schweizer Fernsehen hat man das wunderbar noch alles stehen lassen, alles noch übertragen, der Weg dann ins Clubhaus und auf dem Balkon und so weiter und alles Shake Hands mit allen, die ihr da entgegengekommen sind, und da stand dann Billie Jean King neben Navratilova und dann wollte Navratilova Navratilova die Hand geben, aber sie hat die Hand Billie Jean King gegeben. War eine wunderbare Szene und da sind auch ein klein bisschen der Navratilova die Gesichtszüge entglitten, hatte ich den Eindruck. Ja, ich sammle mich mal und bin gespannt, was Andi zu dem Finale sagt. Ich lausche gerne, weil ich muss jetzt erstmal das ein bisschen für mich verarbeiten, wie du auch eingestiegen bist. Das war ein guter Überraschungseffekt für mich. Danke.
Ja, ich möchte ja den Schluss aufgreifen, weil ich habe dann auch gesehen, den Herrn Jan Kodesch, der ja auch kein unbedeutender Tscheche war und ist, als Wimbledon-Sieger 73, in diesem schicksalhaften Jahr unter anderen Umständen, wer es noch weiß, aber egal, der wollte da die Hand schütteln, ist daneben gestanden, also bei so viel Prominenz, irgendwo geht es sich dann nicht aus. Und dort. Aber das war, glaube ich, ein echtes Luxusproblem, was sich da psychisch abgespielt hat bei der lieben Linda. Und da muss ich sagen, also ich freue mich persönlich, dass ich aus einem Gefühl heraus, das ich durch nichts begründen kann, recht hatte, weil ich mit einem richtigen Tschechen-Insider, der auch einer ist, nämlich der Vladi, das ist der Assistent des Herrn Peter Lerner, wer ihn kennt. Und der Peter Lerner ist der Bespannungs- und Tuning-Guru weltweit.
Ja.
Der Muster seine Schläger schon. Und also gut, weil ich war am BMTC an dem Tag und der hat also gesagt, es wird sicher die Muchova gewinnen, weil natürlich aus Respekt und die Ding und das reifer und wie der Jens sagt und besser. Und ich sag, also ich finde, da bin ich eher beim Oliver. Ich finde die nicht weder talentierter noch irgendwas. Vor allem in diesem Finale. Jetzt muss man einmal anfangen, beide wären ja fast schon draußen gewesen. Die eine gegen die Kies und die andere gegen eine gewisse Frau Kirstea, die man nicht vergessen soll. Für mich vom Schicksal her der weibliche Dimitrov in dem Turnier, weil wenn die das, also auch so eine, wo die also mit dem 36 oder was, die jetzt aufhört und die, glaube ich, sogar Matchball hatte gegen die Noskova in dem Fall. Ist egal. Es war dann dieses Tschechinnen-Finale und dann war für mich klar, das können nur die Nerven entscheiden. Der Beginn, 1,5 Sätze, hat es so ausgesehen, als ob die Favoritin komischerweise für mich, nämlich die Frau Muchova, eigentlich da völlig, wie sagt man, so, ja, nicht vorhanden war, auch psychisch gehemmt und so weiter.
Nicht in der Lage, ja. Ja. Dem nicht gewachsen, ne, würde ich sagen, am Anfang.
Also overwhelmed von der Gesamtsituation. Ja. Das hat sie auch für mich nie abgelegt, weil man muss ja dann ehrlich sagen, in Wahrheit hat sie die ja zurückkommen lassen, mit den Matchspielen und mit dem ganzen Drama. Und dann wiederum haben wir gedacht, um Gottes Willen, mir ist der Name Nowotna eingefallen, sofort.
Ja, ja.
Die ja jahrzehntelang solche Spiele verloren hat, bis sie endlich einmal die Maßen hatte, eine gewisse Frau Tossiat aus Frankreich als Gegnerin zu haben, wo man dann gesagt hat, das kann sie nicht verlieren. Sie hat dann gewonnen, aber egal, also das dazu ist es nicht gekommen. Aber im Nachhinein dann, damit ich das jetzt abkürze, wir, viele von euch werden es eh gesehen haben, war für mich die Entscheidung sozusagen der Sieg über sich selber bei Noskova, die ja dann schon gesessen ist, ich glaube fast weinend mit dem Handtuch über dem Kopf und hinausgegangen ist, nach diesem zweiten Satz und gesagt hat, sie hat dann gesehen auf dem Weg die beiden Trophäen und hat gesagt, das ist die große gehört mir. Die lasse ich mir heute nicht nehmen. Ich habe so lange auf diesen Moment hingearbeitet, dass ich das jetzt unbedingt will. Und so hat es dann halt auch wieder gespült. Ja, jetzt kann man sagen, auf der anderen, also für mich war abhängig, die Muchova komischerweise, ich finde aus eigener Stärke, hätte sie es nicht umdrehen können. Und ich habe mich gewundert, dass es dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ich muss aber sagen, zum Glück, weil irgendwo hätte das auch eine junge Karriere brechen können. Ja, siehe Guillermo Correa oder so ein Schicksal, ja, wenn man da mit 4-5 Matchspielen dann als Verliererin vom Platz geht. Ich finde, die Reden waren ganz, ganz groß von beiden. Das war also wirklich, da hat es mir die Tränen rausgedrückt von beiden, auch großartig. Gleich wie die mit dem Schmäh anfängt, obwohl jetzt
zum Heulen. Mein Ex-Freund.
Meine liebe Ex-Freundin. Also das war schon wieder Jens Humor vom Feinsten. Und dann also wirklich dermaßen berührend und fair und auch wertschätzend. Das habe ich überhaupt ganz, ganz groß gefunden.
Ja, es ist halt so, ich finde, Muchova von der Ausgangslage und dann im Match am Anfang bis zu den Matchbällen kam mir vor, mental wie Lisicki damals gegen Bartoli. Mhm. Nämlich schon wissend, was man kann und eigentlich auch das Gefühl, ich kenne die gut, also das war jetzt bei Lisicki nicht der Fall, weil sie war vor allen Dingen nicht richtig vorbereitet auf Bartoli, aber da war ja auch die gesamte deutsche Presse nicht darauf vorbereitet, dass auf einmal Bartoli das Match gewinnt, was für mich überhaupt keine Überraschung war, weil die hatte ein so großartiges Turnier gespielt, die musste das eigentlich fast gewinnen. Aber so ein bisschen von dieser Anspannung her, sie konnte sich nicht, sie hat nicht zu sich gefunden, Muchova. Es ist ja auch so, die haben jetzt beide jetzt gar nicht so viel Fehler gemacht, ne? Auf 3 Sätze und 2,5 Stunden für Frauentennis finde ich 27 Fehler ohne Not waren das bei Muchova, 36 bei Noskova. Das geht eigentlich noch, muss man sagen. Also das ist jetzt schon so gewesen, finde ich, dass Muchova eher im Kopf bis zu diesen Matchbällen neben sich stand. Auch eine starke Gegnerin, klar. Aber mit diesen Matchbällen, also mit diesem erstmal weg sein und eigentlich ist die Nummer durch. Dann ist das ja der Klassiker, mit jedem Spiel mehr, ist egal wie der Vorsprung ist einer Spielerin oder eines Spielers, es kann auch 5-0 stehen. Weil jedes Spiel verändert die Situation mental. Jedes Spiel. Scoreboard. Auf einmal steht es nicht mehr 5-2, dann steht es 5-3, dann ist es noch weniger Vorsprung. So, und dann habe ich gedacht, Jetzt könnte es aber sein, dass die Noskova sagt, so, jetzt haben wir das hinter uns. Die eine ist an dem Ziel, an dem Zwischenziel angekommen, nämlich sie bleibt im Turnier, im Match. Und Noskova weiß, okay, ich habe immer noch eigentlich eine Satzführung. Und es hat eigentlich gut funktioniert. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass die Muchova den Satz gewonnen hat. Aber was dann halt passiert, ist halt auch nicht ungewöhnlich. Und da, Andi, sagst du wirklich was? Das ist eigentlich eine Kampfansage. Also, wenn die im Kopf das so kann, Noskova, das so abhaken konnte, mit dem Rausgehen, mit allem, was es dazu braucht und was immer sie draußen getan hat dann auch, dann muss ich sagen, ist es schon aller Ehren wert. Klar, dann ist die für ihr junges Alter schon ganz schön weit eben im psychischen Bereich. Und das wird sie brauchen, weil häufig ist es eigentlich am Ende nur noch Kopfsache, gerade in solchen Situationen. Und deswegen, also alle Achtung, großes Kompliment. Finde aber auch, dass Muchova zu Recht in dem Finale stand. Die Frage ist, wie oft sie noch in so ein Finale kommen wird. Die ist jetzt nicht uralt, aber das, glaube ich, hat ihr auch zu schaffen gemacht gegen eine, die sie so gut kennt und dann vielleicht zu sehen, ich habe da jetzt nichts mehr entgegenzusetzen eigentlich, obwohl ich eben diese super Aufholjagd hingelegt habe. Aber das war ja auch schon spitz auf Knopf im Grunde genommen.
Ich hätte lieber Finale Goff gegen Osaka gesehen. Ich sage euch, wie es ist. Und um mit Coco Goff anzufangen, Andi, kriegt einen, ich habe mit Oliver, wir haben kurz darüber gesprochen, Oliver und ich im WM-Daily, aber Coco Goff kriegt einen starken Return von Karolina Muchova, hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass dieser Ball zurückkommt. Dennoch, es ist ein Ball, sie hat Matchball 9-8 im Match-Tiebreak. Es ist ein Ball, der auf der T-Linie aufkommt. Er springt höher, als Goff gedacht hat. Und sie probiert das, was mein Sohn auch immer gerne probiert, der allerdings aus jeder Situation versucht, den Stopp zu spielen. Und Coco Goff scheitert mit diesem Stopp und verliert die Partie dann. Wie kann man das? Ich meine, man kann es nicht erklären, aber die Frage ist eher, was glaubst du, Coco Gauff scheint mit sich, also wenn man ihre Interviews, ihre Pressekonferenz, die scheint mit sich im Reinen zu sein. Und wenn es nicht Coco Gauff wäre, hätte ich gesagt, an so einem Matchball kann eine ganze Karriere zerbrechen. Und bei Coco Gauff ist wahrscheinlich eine von drei Spielerinnen, wo ich das nicht glaube. Was sagst du, Andi?
Ich habe nicht die Partie gesehen, aber ich habe das Interview gesehen und haben es zweimal angehört, weil das für mich dermaßen schön war. Eben abgesetzt von dem Ergebnis, dass die eben all das Positive, was ihr dort widerfahren ist, wieder gekaut hat und nicht herum gejammert hat, was für Pech oder sonst was, ja, sondern das positiv gesehen hat. Und da habe ich auch den Eindruck, den habe ich übrigens schon lang, und der kommt ja immer wieder heraus. Jetzt kann man kann nicht sagen, wenn Anne zu 80% mental so stark ist, dass sie Partien gewinnt, die auf des Messers Schneide stehen. Es gibt halt dann die 20%, da war dieses Match dabei. Aber diese Reife, die hat in dem jungen Alter von der Persönlichkeit her, mental auch meistens, ja, und eben auch keine Ausreden sucht, für mich fast schon zu ernsthaft, aber das ist, finde ich, ganz, ganz groß. Spielerisch bin ich jetzt, tue ich mich schwer. Ich freue mich, dass ich, was vielleicht nicht allzu schwer war, richtig getippt habe, indem ich gesagt habe, es gibt sicher eine neue Wimbledon-Siegerin. Nur hätte ich nicht sagen können, weil wie du richtig sagst, Jens, das hätte sein können Osaka, das hätte sein können Pegula, das hätte sein können eben besagte Goff oder eine Kirstea mit Frühmaßen. Also das wissen wir nicht. Dass es Sabalenka nicht wird, war mir klar. Und das ist wiederum etwas, wo ich sage, leider Gottes, da scheint mir Topfen und Schmalz verloren, weil wenn ich mein Problem weiß und das auch immer wieder schildere und dann wieder, so als ob das lustig wäre, mich disqualifiziere vor der ganzen Welt mit einer Pressekonferenz, ich sauge mir jetzt an und her zum Tennisspielen auf. Also das weiß ich nicht, ob das die reifste aller Reaktionen einer Nummer 1 der Welt ist, wenn sie im Achtelfinale verliert.
Das ist aber lecker. Macht auf, entschuldige, ja, Jens?
Nein, Oliver, sag, bitte.
So viel, ganz kurz nur zu Goff. Ich finde, man sieht ihr diese Reife auch an. Also sie ist, finde ich, auch, also sie hat sich einfach als Mensch, als Persönlichkeit, als Frau, als Sport, also sie hat sich komplett entwickelt. Und jetzt, wie alt ist sie jetzt? 23, glaube ich. Ja, ich meine, entschuldige, die steht da, als ob sie irgendwie 27, 28 wäre, im positiven Sinne, finde ich. Also die ist, auch dass sie nach der Niederlage sofort innerhalb von einer Minute ihre Tasche gepackt hatte und rausgegangen ist, zeigt mir die Ernsthaftigkeit, zeigt mir auch dieses, sie ist eine Sportlerin, die will gewinnen. Und wenn sie verliert, schnell runter, sofort wieder Gedanken, wie mache ich es das nächste Mal besser? So schätze ich sie ein, ohne jetzt ihr nehmen zu wollen, dass sie auch dann erstmal für sich eine Zeit braucht und vielleicht auch Tränen fließen. Aber so insgesamt ist das schon eine sehr kompletter Eindruck, den man von ihr bekommt. Und bei Sabalenka ist halt irgendwie, finde ich jetzt langsam mal das Tragische, dass wir eigentlich immer vor den Turnieren inzwischen, vor den Grand Slam Turnieren sagen, naja, sie müsst's eigentlich, aber na, sie wird's nicht. Ich meine, waren wir uns ja eigentlich wahrscheinlich still alle einig, dass sie eben das nicht gewinnen wird, dieses Turnier. Und ich habe so das Gefühl, dass bei ihr die Prioritäten sich so ein bisschen verschieben. Und Prioritäten im Sinne auch von, wie viel Ernsthaftigkeit empfinde ich noch? Dieses vielleicht Glauben, dass man jede von den Brettern wegfegt mit ihrem Aufschlag und plus eins, wenn sie überhaupt noch ein plus eins spielen muss. Diese vielleicht für sich selber zu denken, das reicht. Und eventuell, das weiß ich nicht, vielleicht eben diesen letzten Wahnsinn an Arbeit nicht mehr reinzustecken, den sie ja jahrelang eben reingesteckt hat. Ich will ihr da nicht zu nahe treten, aber die ständig gleiche Aufstellung in ihrem Team ist ja auch immer schon so gewesen, dass sie da eigentlich keinen anderen Einfluss haben wollte, groß, weil sie eine ist, die gerne genau das hat, dass alle auch, und ich weiß das ja, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, in diesem Team, da müssen alle natürlich genau das sagen, was sie hören will. Da müssen alle so sein, dass es für sie perfekt ist. Sie gibt den Ton an, ist ja auch okay, sie zahlt ja auch alle. Aber das ist, glaube ich, schon sehr darauf ausgerichtet, dass alles so wie für sie am besten auch vom Gefühl her stattfindet. Und da fehlt mir ein gewisses Hinterfragen. Oder es reicht ihr. Man kann ja auch sagen, schau, sie ist die Eins. Es reicht ja. Es kann natürlich auch sein.
Ich habe nur eine kleine Einschränkung dazu, weil ich finde, dass verglichen mit den Niederlagen, zum Beispiel gegen Diana Schneider in Paris oder gegen Madison Keys im Finale der Australian Open, da vielleicht noch weniger, aber wo sie halt wirklich rausgeflogen ist gegen Leute, wo man es nicht erwartet, fand ich, dass in diesem Spiel Naomi Osaka schon sehr, sehr gut gespielt hat. Und dass Osaka das Match fast eher gewonnen hat, als dass er Sabalenka verloren hat. Weil Osaka super aufgeschlagen hat, furchtlos gespielt hat. Und da habe ich dran geglaubt, dass Osaka tatsächlich Wimbledon gewinnen kann. Und ich hätte es gefeiert, wenn sie es getan hätte. Aber das ist vielleicht die kleine Einschränkung. Aber irgendwie ist es bei Sabalenka tatsächlich so, außer vielleicht dann wieder bei den US Open, dass man sich vor dem Turnier denkt, irgendjemand wird sich schon finden, der sie schlägt, und im Zweifel schlägt sie sich selber.
Schlägt sie sich selbst, ja.
Das ist eben genau der Punkt. Auch schön, was der Jens noch gesagt hat, völlig, völlig zu Recht. Finde ich auch, dass er, aber wenn man jetzt abgesehen vom Spielerischen einfach nur die Einstellung hernimmt und beobachtet, Oliver und ich haben das im Vorfeld schon besprochen, dass wir bewusst auch Spiele, fast alle, nämlich ohne Kommentar, angeschaut haben. Was der Vorteil daran ist, es zwingt einen besser aufzupassen und die Körpersprache genauer sozusagen aufzusaugen. Und da war mir klar, dass die so bei sich, die so überzeugt, und das war der elementare Unterschied zur Sabalenka, die, und da bin ich auch wieder beim Oliver, die wirkt so, als wäre sie beleidigt, wenn der Bauer drittes Mal zurückkommt und sofort drüber auf. Das ist ja unter ihrer Würde und so weiter. Ich habe den Faden für mich noch nicht so weit gesponnen, aber auch der Gedanke ist natürlich mehr als berechtigt. Naja, wenn das im Training auch so ist, also wenn ich das nie übe, und wenn ich dann natürlich wundere ich mich dann, und das wäre genau die Arbeit, die ich aber investieren muss oder mir vielleicht auch einmal eine taktische Variante mir selber gegenüber vorzubereiten, weil ich weiß ja, ich neige dazu, und so ehrlich muss ich sein, da brauche ich nicht einmal sehr selbstreflektiert sein, dass mich meine eigenen Emotionen immer wieder Siege kosten gegen Spielerinnen, denen ich haushochspielerisch überlegen bin.
Ja, blöd ist vor allen Dingen dann natürlich, wenn das Team nicht eingreifen darf, weil sie natürlich dann auch ihre Ruhe haben will, oftmals, ne? Also ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, aber das ist natürlich klar. Also als der Didi Kindelmann in ihrem Team war, hat er ein paar Dinge haben ihn sehr überrascht, aber natürlich ist das klar. Sie ist schon diejenige, die dann auch entscheidet, will sie sprechen, mit wem will sie sprechen, soll man sie lieber in Ruhe lassen. Deswegen ist sie ja so lange mit ihrem Coach jetzt auch schon zusammen, der ja eigentlich ein Hitting-Partner ist und war. Das ist ja auch letztlich so eine, ich will nicht sagen Wohlfühloase, aber ja doch, der weiß genau, wann sie ihre Ruhe haben will. Das war ja auch immer das, was sie auch gesagt hat, was sie so toll findet, unter anderem an ihm. Sie kennen sich irre lange. Und der würde den Teufel tun und in sie rein insistieren zu sagen, nee, und jetzt bleibst du mal hier sitzen und jetzt reden wir mal über genau das, was ich hier seit 2, 3 Jahren bei dir immer wieder sehe und worüber du dich ja selber auch aufregst. Und erklär mir doch mal, wie sind denn deine Aktionen dann, wenn du hier weggehst, uns am Tisch sitzen lässt und für dich eben nicht darüber offen reden willst? Wie gehst denn du dann mit diesen mentalen Schwächen um? Ich sehe da nicht viel. Das sagt ja keiner zu ihr. Ja, das ist ja das Problem. Und das müsste jemand sagen. Aber es müsste sie halt auch gestatten. Oder
Ja,
wollen, ne?
das wäre aber das wäre die nötige, ganz ehrliche Selbstreflexion. Das muss passieren, das ist wahnsinnig schmerzhaft, wie wir auch der Jens und ich gehört haben, wörtlich von Werner Schlager, der auch so eine Wandlung in sich hatte, auch spät, auch erst mit 29, aber das hat gewirkt. Und dann ist er irgendwie Weltmeister geworden, nicht nur durch Zufall.
Ja. Schwieriges Thema, Sabalenka.
Rybak
Schwieriges
genau.
Thema auch, Rybakina auch. Schwieriges Thema auch Iga Świątek. Aber the good news ist für Oliver Fasnacht, dass Iga Świątek gegen eine Spielerin ausgeschieden ist, von der du, Oliver, da beziehe ich mich jetzt nur auf dein Tableau bei unserem kleinen, aber feinen Tippspiel, sehr große Stücke hältst und ich mittlerweile auch immer mehr. Weil ich finde, das ist eine Spielerin, die der Tour echt gut tut, weil sie halt auch viele Fans mitbringt, weil sie einen Charakter hat. Das ist Alexandra Jala, die es dann halt doch nicht ganz weit geschafft hat, aber deren Aufstieg, Oliver, unaufhaltsam ist, Fragezeichen.
Weiß ich nicht, aber ich finde, dass sie für ihre 21 da ein gutes Turnier hingelegt hat.
Ja.
Also wie sie gegen Świątek nach so einem wirklich, also überhaupt den Tiebreak zu gewinnen, diesen ersten Satz zu gewinnen, da hätten halt, ich weiß nicht, wie viel ist immer schwierig in Prozenten anzugeben, aber da fallen uns allen dreien X-Spielerinnen ein, die vielleicht schon viel mehr Erfahrung haben. Die wären alle zusammengebrochen und hätten trotz eines tollen ersten Satzes den eben nicht gewonnen. Und dann wäre es genau andersrum gelaufen. 6-7, 2-6, Dankeschön. A, ist das bei Świątek nicht mehr der Fall, dass sie das abrufen kann. Und zwar schon lange nicht mehr. Also, die ist auf einer Entwicklung, wenn wir von Sabalenka sprechen und an sich ranlassen, mental mal zu hinterfragen, ist bei Świątek, die ist überfragt. Ja, die hat sich überfragt in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren. Und eigentlich so ein wirklich so, also da kannst du auch sagen, das Coaching-Geld hättest du auch irgendwie sonst wem geben können. Es hat sich aus meiner Sicht alles nicht bewährt, weil da zu viele Konflikte, glaube ich, immer wieder intern im Team sind. Zu wenig Distanz für die, die sie beraten, ist mein Eindruck. Und deswegen fand ich stark, dass Ayala den ersten Satz gewonnen hat und wie sie dann den zweiten gespielt hat. Es war ja trotzdem kein lockeres Spiel, ja, 50 Minuten immerhin für diese 8 Spiele. Das ja, fand ich stark. Es ist sehr erfrischend, finde ich interessanter, guter Stil. Und ich hätte nie gedacht, sowieso, dass Paolini völlig ohne jegliche Anzeichen auf Erfolg in dieses Turnier startet und so weit kommt. Es hat mir natürlich meinen Tipp kaputt gemacht, aber auf der anderen Seite, an der ist sie halt dran gescheitert. Aber daraus wird sie auch wieder ganz viel lernen und gegen eine Paolini, die dann so spielt und völlig entspannt aufspielt, weil sie sich eigentlich selber auch gar nichts zutraut bei dem Turnier und sagt, pff, schauen wir mal, hast du halt dann am Ende auch keine Chance, die wichtigen Punkte zu machen. Und da war die Erfahrung von Paolini, glaube ich, ein Unterschied. Es sind immerhin auch 9 Jahre dazwischen.
Ja, ganz kurzer Einwurf, ich habe mal nachgeschaut. Wir haben Coco Gauff sogar noch um ein Jahr älter gemacht, als sie ist. Sie ist tatsächlich erst 22 Jahre alt. Ja.
Okay.
Und nur ein Jahr älter als Alexander Jarl, aber weil sie mit 15 schon auf die Tour gekommen ist, hat man sich an Coco Gauff schon längst gewöhnt.
Adi, hättest du Paolini so weit, entschuldige.
Ja, bitte.
Wollte ich auch, aber die möchte ich jetzt sozusagen nicht mehr besprechen. Ich wollte noch ein Thema aufmachen, das mir aufgefallen ist, weil natürlich auch da höchste Eisenbahn ist, wie man sagt, in Österreich. Woher kommt das eigentlich? Ja. Aber es ist natürlich höchste Eisenbahn vom Alter her auch, wenn man jetzt schaut, was die besten deutschen Spielerinnen, die sich da gehalten haben, bei Rosnet und geschickt, Tatjana Maria, die lange Zeit des letzten Jahres sogar die Bestplatzierte war, ist jetzt weg, ist gerade wieder unter die 100 rein mit diesem Finale da im Vorfeld und einer Runde, glaube ich, in Wimbledon und auch leider unsere hochverehrte Laura, die steht jetzt um 80 herum, also und Eva List, glaube ich, jetzt mit auch 80, also da sehe ich nicht viel, da ist der Struff-Effekt nicht passiert. Sozusagen bei den Damen muss man sich da ernsthafte Sorgen machen, das wird sie besser beurteilen können als ich.
Schmerzhaftes Thema jetzt.
Du bist der Deutsche in der Runde. Du bist
Schmerzhaftes Thema. Na, das kann man nicht. Das kann man nicht analysieren in kürzester Zeit. Das ist, ich möchte da auch nicht jetzt eine allgemeine Antwort oder eine alles verbindliche Antwort geben. Tatjana Maria kann auf Rasen immer noch viel erreichen. Aber das ist auch sehr speziell. Tatjana Maria ist sehr speziell. Ich müsste jetzt die große Frage in den Raum stellen, was ist denn aus den letzten Jahren der zum Teil wirklich finanziell sehr, sehr guten Förderung aus den ganzen Talent-Teams und so weiter? Was ist da geworden? Aber das ist zu einfach. Ich kann nur sagen, natürlich würde man sich wünschen, Punkt. Es gibt aber vielleicht auch Zeiten, in denen diese Spielerinnen nicht erscheinen auf dem Horizont. Es gibt einfach Spielerinnen, die dann irgendwann den Weg verlieren, vielleicht auch, die es drin gehabt hätten. Aber da würde ich jetzt relativ lang zurückgraben und würde an eine Zeit, in der Vajdičová noch auf der Tour war, Ivanovic noch gespielt hat, würde ich in diese Zeiten ein bisschen zurückgehen und halt immer sagen, da gab es vielleicht welche, die hätten sich entwickeln können, aber das ist halt auch das ein oder andere ein bisschen schief gelaufen.
Wie ich finde jetzt eher den prophetischen Effekt herausgraben wollen. Ich lese daher immer wieder von einer gewissen Mariela Tamm, die auch natürlich nur die 2 Runden, die sie gewinnt, postet und dann siehst wieder nichts und so interessiert bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich glaube, eine Art Lili Tager hat das deutsche Nachwuchstennis nicht im Moment, oder?
Ja, so, jetzt müssen wir bei der Lili auch ein bisschen die Bremse reinhauen, ja. Ganz ehrlich, weil Lili spielt gerade in Athen und spielt ein wunderbares, schönes Tennis. Und ich hoffe, dass sie jetzt schon fix im Hauptfeld der US Open ist, weil es dann doch mehr Spaß macht. Und sie hat in der ersten Runde auch ordentlich gespielt, aber sie hat das Match eben auch nicht gewonnen. Gegen eine Gegnerin, die ihr nicht liegt, okay, aber am Ende des Tages war das trotzdem keine schlechte Auslosung. Also ich wünsche der Lili alles Gute, aber die Lili ist ja auch jetzt kein typisches österreichisches Beispiel. Ja? Die ist seit 2 Jahren, sind jetzt, glaube ich, bei Francesca Schiavone. Und ich habe generell ein bisschen Zweifel, wie viel Schuld, unter Anführungszeichen, die Verbände an einer Entwicklung eines Spielers haben. Weil bei Alexander Zverev ist es, glaube ich, relativ herzlich wenig. Ja, der kommt halt aus diesem Umfeld, der wohnt immer schon in Monte Carlo. Guter Zeit lang haben sie auch in Hamburg gewohnt. Aber das wird, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Aber was nicht überschätzt wird, oder nicht überschätzt werden kann. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Oliver, du oder der Andi. Die kriegen alle schon so viel Kohle durch diese Förderung, dass sich halt manche sagen, ja, super.
Ja, wenn du siehst, Porsche Talent Team zum Beispiel,
ja,
ne?
genau,
Ist ja,
genau, das meine
ist ja
ich.
eine Sache über Jahre. Also ich glaube, eine sehr viel bessere Unterstützung kann man als Nachwuchsspielerin jetzt mal, was das angeht, so eine Unterstützung konnte man vielleicht nicht haben. Und trotzdem ist ja ein Porsche Talent Team noch nicht ein Leistungszentrum. Also das ist zum Beispiel ja der Grundgedanke, über den man sprechen müsste. Warum ist Frankreich so erfolgreich? Warum kommen immer wieder Spielerinnen nach? Warum bringt Italien immer wieder Spielerinnen nach? Wie ist der Grundansatz des Wir wollen in einer Nation erfolgreich sein mit einer Sportart? Und da habe ich immer schon gesagt, dass mir diese ganzen Akademien, die sind zwar schön, ist alles schön und gut, aber es fehlt das Zentrale. Es fehlt sowas wie eben die Fédération Française Tennis, die auf der Anlage Roland Garros dort seit Jahrzehnten die Spielerinnen und Spieler ausbildet, mit Trainern, die sich kennen, mit ehemaligen Spielern, die Trainer werden und so weiter und so weiter. Und so sind sie doch alle auf ihrem eigenen Weg unterwegs gewesen, letztlich. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem in Deutschland, eines der Grundprobleme in Deutschland. Die Schweiz hat es jetzt seit einigen Jahren vorgemacht, dass man eben nicht mehr in Biel alle zusammenzieht, sondern sagt, wir lassen die Trainer vor Ort in den jeweiligen Vereinen, egal wo das ist, lassen wir die Arbeit machen, aber wir unterstützen sie. So eine Art Mentoring, aber auch eine Absprache von Trainingsplänen, aber wir mischen uns nicht ein. Wir ziehen die nicht aus ihrem gewohnten Umfeld raus. Das ist jetzt so eine ganz tiefe Basis, die natürlich sich jahrelang erstmal entwickeln muss. Und wenn es um Deutschland geht, kann ich nur eins nochmal sagen. Eine der Besten hat sehr, sehr früh aufgehört, Tennis zu spielen, leider. Annika Beck war auf einem sehr guten Weg, hat aufgehört zu spielen. Ich finde, Carina Witthöft hatte so viel, auch von ihrer Art Tennis zu spielen, als Typ, als Persönlichkeit, was hätte durchaus auch schillernd sich entwickeln können. Ist nicht gewesen aus diversen unterschiedlichen Gründen. Annalena Friedsam ist eine tolle Tennisspielerin. Ist auch toll, Achtelfinale Australian Open, es war 2016. Deswegen sage ich, das ist alles so lange her bei diesen Spielerinnen. Das ist alles so, oder schau, wann war Viertelfinale von Jule Niemeyer. Ist ja auch keine Entwicklung in dem Fall dann gewesen. Ist auch schon wieder 4 Jahre her. Also irgendwo hängt dann doch irgendetwas. Jens, du beobachtest das ja auch in deinen Interviews immer wieder, die du führst, auch für Tennis. Da passiert da ja nichts im Grunde genommen. Es sind doch einige einfach nicht weitergekommen. War irgendwo ein Bruch, warum auch immer.
Ja, ich finde es ja, und das, wir bringen es jetzt zu Ende. Aber ich finde es ja spannend, dass, ich glaube, Lena Noskova hat es gesagt, auf die Frage, warum die tschechischen Spielerinnen einfach so erfolgreich sind. Und da hat sie gesagt, naja, weil wir haben einfach andere tschechische Spielerinnen gehabt, die große Titel gefeiert haben. Und dann denkt man sich als junge Spielerin, ja, warum nicht ich? Und jetzt frage ich mich, in Deutschland hat Angie Kerber gehabt, die 3 Grand Slam Titel gewonnen hat. Angie hat wie keine andere gezeigt, wie weit man mit harter Arbeit kommt. Und es ist für mich absolut mind-boggling, dass die Lektionen, die Angie vor unser aller Augen ausgebreitet hat, dass die nicht aufgegriffen werden. Also es ist mir unbegreiflich, ja. Aber das werden wir heute nicht mehr klären.
Danke, Mona Bartl,
ja, krank geworden. Ein sehr, sehr schöner Hinweis, ja. Ich habe jetzt noch was, wo ich mich schwer tue. Der Oliver, den betrifft es fast nicht oder leider gar nicht. Aber nicht ganz ernst gemeint. Jens, ich glaube, du musst da deine Mozartkugeln behalten und ich mir meine Almdudler, die wir vorsorglich schon gegenseitig vorbereitet haben, weil es war der Herr Fritz doch im Viertelfinale, oder?
Der war im Viertelfinale, ja, ja.
Ja, ja, also insofern hattest du recht, aber die Serena Williams war gar nicht im Viertelfinale. Wir haben ja auch bis jetzt, wir könnten jetzt noch sprechen und eine dritte Sendung machen, was wir denn vom Comeback der Frau Williams, was da überbleibt, aber das möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Ich will eher wissen, wie wir uns wettechnisch verhalten sollen. Vielleicht hat der Oliver eine gute Idee.
Ihr habt gewettet, ob Fritz das Viertelfinale erreicht.
Nein, es steht unentschieden. Fritz kommt ins Viertelfinale. Und bei Serena bin ich mir nicht sicher, was ich, aber wenn Andi sagt, ich hätte getippt, ich
glaube, Viertelfinale. Dann, hast du dann doch.
Was hast du gesagt?
Ja, nein, da muss ich nochmal nachhören.
Das kann zweite ich, Runde?
Das kann, Kann Nein. ich mir nicht vorstellen. Zweite Woche oh, angeblich, ja. das kann ich
Ach,
mir
zweite
nicht
vorstellen. Woche. Nee, ich glaube, ja, das ja, habe ich sogar gesagt.
Ja, das hat der Oliver gesagt. Das war nicht ich.
Das habe ich gesagt am Ende unserer Paris-Besprechung. Ja, ja. Haben wir über Serena gesprochen.
Wir haben ja letzte Woche geredet. Nur
mit Ach so.
Aber ist ja wurscht. Ja,
das hören wir noch einmal.
Auch das werden wir nicht klären. Aber leider, wie du auch schon gesagt hast, Jens, es spricht jetzt alles für dich, weil ich habe mich völlig disqualifiziert. Der Herr Zverev wird natürlich den Top 5 erhalten bleiben am Jahresende. Und bei der Frau Dager bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob sie die Top 50 knackt.
Oh, ist das dann eure Wette auch?
Oh. Ja, gut, die Wette ist, dass wir es beide der Lilly natürlich wünschen.
Na ja.
Aber ich sag, beruhigen wir uns jetzt erstmal. Ja? Jetzt spielt sie in Athen, dann spielt sie in Prag, dann geht sie rüber nach Kanada, USA. Lassen wir sie ein bisschen in Ruhe und freuen wir uns über jeden Sieg.
So. Sie hat schon gewonnen.
Ja, Quali gegen
erste eine Amerikanerin. Gegen eine Frau Sieg.
Genau, von der noch nie irgendjemand was gehört hat. Das war zweite Quali-Runde, sie waren eins gesetzt. Also da darf sie auch gewinnen.
Ich habe noch was Schönes. Ja. Und zwar Theaterstück, ein Heiratsantrag in der Niederwallstraße von Adolf Glasbrenner. 170 Jahre alt, aufgeführt in Berlin. In diesem Stück geht es um einen zerstreuten Postboten. Er vertauscht ständig irgendwelche Wörter. Als er merkt, dass der Zug mit der Post schon längst angekommen ist, sagt er, es ist höchste Eisenbahn, die Zeit ist schon vor 3 Stunden angekommen. Daher stammt dieser Spruch.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.
Die heutige Ausgabe der Daily Nuggets bei Sportradar 360 wurde euch präsentiert von Bet365 Sportwetten, eurem staatlich lizenzierten Wettanbieter. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf buwei.de.